Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hydrohelden-Podcasts. Wir sind heute an dem Tag, an dem wir die Folge aufnehmen, nämlich dem 22.07. bei Folge 22 angelangt. Mein Name ist Andreas Klöß und mir gegenüber sitzt wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo Andreas. Und zufällig ist es gerade 11.11 Uhr.
Das kommt also noch dazu, ja.
Wenn das kein Zeichen ist.
Also hoffentlich wird es keine Karnevalveranstaltung hier, aber wir schauen mal. Ja, wir haben uns heute entschieden, einen etwas kürzeren Podcast zu machen und es geht heute um das Thema eines LinkedIn-Beitrags, den der Lars gemacht hat, und zwar zum Thema Ölpflege. Und da gab es doch relativ viele Reaktionen zu dem ganzen Thema. Lars, was war denn die Kernaussage von diesem Beitrag?
Also ich hatte mal versucht, so ein bisschen zu ketzern, so ein bisschen zu provozieren und das Thema Verbrennerverbot als Headline genommen sozusagen. Das heißt, es haben vermutlich auch viele Leute gelesen, die jetzt nicht unbedingt was mit Hydraulik zu tun haben. Aber die Kernaussage des Themas war es, dass wir ja alle darüber nachdenken oder uns vorgedacht wird, dass wir den Verbrenner verbieten sollen, weil wir ja Rohöl verbrennen oder Öl verbrennen, Benzin verbrennen, das durch Rohöl sozusagen hergestellt wird. Und auf der anderen Seite kippen wir aber literweise Hydrauliköl zum Beispiel, jetzt nicht in Gulli, aber in Altöl, weil es zum Beispiel seitens der Maschinenhersteller oder seitens der Wartungspläne eine Vorgabe gibt, dass man zum Beispiel alle Jahre, alle ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre das Öl wechseln soll. Das heißt, auf der einen Seite wollen wir die Umwelt schützen und den Verbrenner verbieten und auf der anderen Seite machen wir halt den Ölwechselintervall so, wie er uns vorgeschrieben ist, ohne, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, groß darüber nachzudenken.
Ja, zu dem Thema fällt mir gerade was Aktuelles ein. Es gab ja einen Vorstoß von der EU zu dem Thema, die ja für die Vermieter, also für die großen Autovermieter und auch für die Firmenflotten ab 2030, glaube ich, sämtliche Verbrenner verbieten will. Also das passt dann eigentlich ganz gut zu dem Thema. Ob da was draus wird, ich glaube es nicht, aber es ist wieder ein neuer Vorstoß. Vielleicht kommt dann als nächstes, dass dann die Hydraulik verboten wird. Man weiß es ja nicht, was der EU uns da alles einfällt.
Ja, hoffen wir es nicht. Also wenn das jetzt der Auslöser des LinkedIn-Beitrags gewesen ist, nein, lieber nicht, nicht. Also, ja, nee, ich meine, klar, wir sind ja beieinander, ne, dass wir auf unsere Umwelt aufpassen müssen, Ressourcen
jeden Fall,
schonen klar. müssen, etc. Und Co. ist ja alles okay. Ich meine, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber ob man dazu dann immer ein Gesetz braucht, das einem wiederum was verbietet, damit man die Umwelt schützt, weiß ich nicht, ob das so der Sinn ist.
Gut, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall hast du halt gesagt, dass man durch die Pflege des Öles könnte man das Ölwechselintervall und somit die Ölstandszeit verlängern. Was sind denn hier so deine realistischen Einschätzungen? Was kann man denn da überhaupt erreichen? Also bevor man so ein Öl wirklich dann entsorgen muss.
Also es hängt natürlich immer von der Applikation, vom Anwendungsfall ab und auch vom Hydrauliköl an sich logischerweise. Ne? Aber ich sage mal so, wenn man von einem jährlichen Ölwechsel ausgeht, der einem von mir aus vom Hersteller vorgeschrieben worden ist, weil es um eine kritische Anwendung geht, dann haben wir jetzt tatsächlich in der Praxis schon erlebt. Wir sind heute bei einem Kunden, der hat das Öl jetzt schon 4 Jahre drin, statt ein Jahr. Also Faktor 4 haben wir belegt, ist machbar. Faktor 6 ist theoretisch auch realistisch. Mhm. Das heißt, du kannst die Ölstandzeit wirklich nicht nur vervierfachen, sondern tatsächlich auch versechsfachen. Natürlich muss man da ein bisschen was für tun, aber es geht. Also wenn das Öl an sich nicht verschlissen ist, sprich oxidiert ist, die Additive abgebaut sind oder sonst irgendwas, dann kann man das Öl tatsächlich sehr, sehr lange benutzen.
Jetzt war ja noch ein Punkt in deinem Post auch das Thema CO2-Fußabdruck. Warum spart man also durch diese Ölpflege wichtige Ressourcen ein und wie wirkt sich das dann letztendlich auf diesen CO2-Fußabdruck dann aus?
Also letztendlich muss man sich das so vorstellen, durch die Produktion von frischem Hydrauliköl wird ja schon mal CO2 an sich ausgestoßen, durch den Transport des Öls, durch den Wechsel und auch durch die Entsorgung des alten Öls wird ja CO2 ausgestoßen. Das heißt, mit jedem Liter Hydrauliköl, den ich länger verwenden kann, kann ich aktiv dafür sorgen, dass zum einen weniger Öl hergestellt wird und zum anderen auch weniger Öl letztendlich in ein Altöl kommt. Na, früher hat man gesagt, dass die Hydrauliköle gerne dann irgendwie in der Schwerindustrie noch eingesetzt werden, für Schmierung oder sonst irgendwie was. Aber ich glaube, selbst das ist heute nicht mehr gegeben. Die werden teilweise einfach im großen Stil verbrannt und damit im Prinzip Wärme erzeugt, sozusagen bei den großen Müllverbrennern. Man sagt, dass man pro Liter Hydrauliköl circa 3,8 Kilogramm CO2 einsparen kann. Da gibt es von Ölchecken offiziellen einen CO2-Rechner. Der wurde ja von verschiedenen Institutionen geprüft und freigegeben. Also das, sag mal, ist natürlich ein Richtwert, 3,8 Kilogramm. Aber wenn man sich das mal vorstellt, dass man bei 1000 Liter Öl 3800 Kilogramm CO2 einsparen kann. Das
ist eine ganze Menge, ja.
Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ich glaube, 2200 Kilogramm CO2 werden bei einer Flugreise von 4 Personen ausgestoßen, nach Ägypten zum Beispiel.
Okay.
Also muss man ins Verhältnis setzen, ne? Ungefähr 2200, 2500 Kilogramm oder sowas, je nachdem, mit was man fliegt, je nachdem, wohin man fliegt, logischerweise, ne? Aber wie gesagt, deshalb sage ich ja immer, auf der einen Seite verbietet man den Verbrenner oder wollen den Verbrenner verbieten und auf der anderen Seite kippt man Hydrauliköl halt ins Altöl, obwohl wir noch nicht mal wissen, in welchem Zustand es sich teilweise befindet.
Mhm, ja. Die Ölpflege, so wie du sie jetzt, darstellst, hat die irgendwelche anderen Auswirkungen noch auf das Hydrauliksystem und die Komponenten? Also klar, eine bessere Filtration heißt ja auch weniger Verschleiß zum Beispiel. Gibt es da noch andere Auswirkungen, die du da...
Ja, wir hatten es ja schon an der einen oder anderen Stelle besprochen. Also natürlich durch das saubere Öl hast du natürlich weniger Komponentenverschleiß, wie du richtig sagst. Dein System ist nicht so anfällig, was das Thema Erwärmung angeht. Hatten wir auch schon im Podcast. Das heißt, durch das, dass sich deine Ventile nicht zusetzen und da nicht irgendwelche künstlichen Engstellen geschaffen werden, wird das Öl nicht so warm. Das Öl hält per se schon mal länger, wenn weniger Schmutz drin ist. Das heißt, je mehr Schmutz im Öl vorhanden ist, desto länger hält einfach das Öl und desto weniger Verschleiß hast. Das ist ja ganz einfach. Also sag mal, wenn du einen Ölwechsel am PKW durchführst oder am LKW, dann kippst du ja da auch nicht irgendeine Plörre rein, in der Hoffnung, es wird schon schief gehen. Und die, sag ich mal, wenn das Lämpchen am Auto angeht, dann hat man ja schneller einen Servicetermin in der Werkstatt, wie man gucken kann zum Ölwechsel. Ne? Und wie gesagt, da kommt ja auch hochwertiges Öl rein. Also das, sag mal, bringt auf jeden Fall was, sonst würden die das ja auch nicht machen an der Stelle.
Das, wenn du jetzt mit so einer Ölpflege beginnen willst, wie hoch ist dann als Anlagenbetreiber, wie hoch ist dann das Investment und rechnet sich das dann überhaupt? Jetzt mal zum einen natürlich jetzt für den vom reinen Invest, aber auch von dem CO2-Thema abgesehen.
Rechnet sich das überhaupt? Das ist so mein Standardsatz, den ich immer höre. Wann ist die Anlage bezahlt? Ja. Ganz einfach, ja, es rechnet sich. Und was kann sowas kosten? Das ist natürlich abhängig davon, was man tut. Also den Minimalsaufwand, den man zum Beispiel betreiben könnte, das wäre, wenn man regelmäßig Ölproben zieht und die ins Labor schickt. Ja, so eine Ölprobe im Labor, unabhängig, wo man es macht, die liegt so zwischen 60 und 100 Euro pro Ölprobe. Das heißt, bevor ich einen Ölwechsel mache, würde ich zumindest mal eine Ölprobe ins Labor schicken und zu gucken, sieht denn das Grundöl inklusive dem Additivpaket noch gut aus? Habe ich vielleicht nur Verschmutzung drin durch den Verschleiß, durch den Komponentenverschleiß oder durch externen Schmutzeintrag? Habe ich vielleicht Wasser drin? Dann kann ich Verschmutzung und Wasser kann ich beheben. Das heißt, die Ölprobe 60 bis 100 Euro, die ist auf jeden Fall bezahlt, weil ich einfach eine Information habe. Das nächste, was man dann daraus machen kann, ist, dass man sagt, okay, gibt's vielleicht in der Nähe einen Dienstleister, der einem so einen Ölservice als Dienstleistung anbietet. Das heißt, der kommt vorbei, bringt eine Nebenstromfilteranlage und filtert das Öl so lange, bis es wieder auf einem guten Level ist. Das kostet bestimmt auch nicht die Welt. Das wird im Bereich von ein paar hundert Euro kosten. Vielleicht sind wir da schon im Bereich von 1000 Euro. Und wenn ich jetzt an größere Anlagen denke, eine Presse zum Beispiel mit 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Liter Hydrauliköl, ja, wenn man sich da wirklich ein gutes Öl-Service-Gerät anschafft mit Partikelmessung, mit Wassermessung und diversen Möglichkeiten, die Daten zu speichern, dann bin ich da so um die 10.000 Euro bei. Ja, aber da filtere ich dann auch wirklich Tausende von Liter Öl ab. Und die Filterelemente an sich, die sind auch nicht mehr so teuer, wie man sich das da vorstellt teilweise. Ne? Das heißt letztendlich, es kommt natürlich immer auf die Situation beim Kunden vor Ort an. Das ist letztendlich immer ein maßgeschneidertes Paket von verschiedenen Bausteinen, die man da verwenden kann. Aber wie gesagt, es geht ab wenigen 100 Euro los bis zu 10.000 Euro. Okay, das ist dann schon natürlich ein Betrag, aber da reden wir über mehrere tausend Liter Öl, die du allein durch die Ölpflege jährlich teilweise einsparen kannst, ne? Und
der Ölpreis an sich, der Öl kostet, ne? Genau.
Ja, eben. Ja. Ich habe lustigerweise tatsächlich heute Morgen eine Anfrage von einem Kunden erhalten, weil ein Öllieferant kein Öl liefern kann gerade. Weiß nicht, ob es da gerade eine Krise gibt oder einen Engpass, ich weiß es nicht. Normales Hydrauliköl, HLP32 war es, glaube ich. Hm. Also ich dachte, gut, da muss der Hersteller wie Sand am Meer geben. Tatsächlich ein HLP32 von einem namhaften Hersteller, 200 Liter, 589 Euro das Fass.
Ups, okay.
Also das sind 3 Euro pro Liter, ne? Standard-Hydrauliköl, nichts weltbewegendes, 0815 auf gut Deutsch, ne? Mhm. 3 Euro der Liter, ich meine, allein wenn du jetzt eine Presse betreibst mit 2.000, 3.000 Liter, da bist du ja bald bei 10.000 Euro Ölfüllung plus ja. Ölwechsel und so weiter und so fort und Entsorgung. Also rechnen tut sich das definitiv.
Ja. Das ist eigentlich nach einem Jahr schon fast amortisiert, wenn du nach einem Jahr, also wenn du einmal diese Investition hast und hast diese 3000 Liter Tank und reinigst den einmal ab und kannst dadurch ein Jahr länger das Ölwechselintervall nur ein Jahr verzögern, hat sich ja schon gerechnet, definitiv. Und wenn du natürlich 3 Anlagen hast, dann hat es sich ja noch viel schneller amortisiert, ne?
Also ich habe ein tatsächlich ziemlich extremes Beispiel, das ist ein echtes Beispiel von einem Kunden, der hat eine große Presse, 500 Tonnen Presse, irgendwas hat nicht mehr richtig funktioniert. Das Ergebnis war, dass 2 Proportionalventile von einem namhaften Hersteller defekt waren. Die musste der überholen lassen. Preis ungefähr knapp 20.000 Euro. Also es waren so NG25, NG30 Ventile, ne? Nichts Günstiges. Proportional mit Onboard-Elektronik. Allein die Überholung hat 20.000 Euro gekostet. Befundbericht des Herstellers, übermäßiger Verschleiß der Ventile aufgrund schlechter Ölqualität. Mhm. So, das war das eine Thema. Das heißt, die 20.000 Euro waren schon mal weg. Plus Pressenstillstand noch dazu. Ne? So, jetzt habe ich dann mit dem Kunden gesprochen, habe gesagt, Mensch, super, ne? Ventile repariert, Anlage läuft jetzt wieder, was machen wir denn jetzt mit dem Öl? Ja, nix, warum denn? Ne? Ja, dann muss ja was machen, steht ja drin, das Öl ist verschmutzt, darum sind die Ventile kaputt gegangen. Frage ich den, wie lange ist denn das Öl da schon drin? Und jetzt halte ich fest, 16 Jahre.
Ach du
Jetzt bin ich tatsächlich von ausgegangen, dass das Öl tot ist. Ne? Additive nicht mehr vorhanden, wahrscheinlich Wasser ohne Ende, Verschmutzung ohne Ende, kannst direkt einen Ölwechsel machen. Allein die Ölfüllung hätte über 10.000 Euro gekostet. Das heißt, wir wären dann bei 30.000 Euro plus nochmal Pressenstillstand. Da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt kommen 100 Euro, können wir investieren, machen wir eine richtig schöne Ölanalyse und gucken uns an, wie das Öl, was so ein Zustand ist. Und halte ich fest, 16 Jahre altes Öl, so gut wie nichts gemacht, außer die Standardfiltration. Ja. Additivpaket war noch gut, Grundölzustand war super, Verschmutzung war exorbitant. Mhm. Sagt der Kunde, okay, was machen wir jetzt? Sag ich, also ich würde jetzt an deiner Stelle ein Ölservice-Gerät kaufen und zwar ein großes, das richtig was kann. Dann filterst du das Öl und dann ist es wieder top-Zustand. Weil ich gesagt, kann ja nicht sein. Wollte dann natürlich keins kaufen, hat dann Dienstleister zur Rate gezogen, der hat ihm das Öl abgereinigt, ging glaube ich 4 oder 6 Wochen. Ölanalyse im Labor, Top-Zustand vom Öl.
Ja, okay. Und jetzt kauft er so ein Ding?
Jetzt kauft er so ein Ding.
Das ist er, alles richtig gemacht.
Also zum einen rechnet sich das. Ja, zum anderen geht es überhaupt? Ja, sogar bei so einer alten Plörre auf gut Deutsch. Ne? 16 Jahre altes Öl, ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber hätte ich mich gefragt, ich hätte gesagt, das muss raus, das Öl. Rein vom Gefühl her schon, 16 Jahre noch nie was gemacht, das kann ja gar nicht sein. Aber man sieht, die Öle sind tatsächlich gar nicht so schlecht, wie der Ruf ihnen vorauseilt sozusagen. Man muss sich ja drum kümmern, ne? Und deshalb sage ich mal, das Monetäre ist das eine, die Umwelt ist natürlich das andere Thema.
Ja, das Problem ist halt, dass viele Anlagenbetreiber einfach auch nicht den Fokus drauf haben. Ne? Die meisten Ausfälle, das liest man ja überall und ist ja auch in der Literatur so beschrieben, 75-80% der Hydraulikausfälle sind aufgrund von verschmutztem Öl oder ja, schlechtem Öl eigentlich zurückzuführen. Und ich denke, dieses Bewusstsein, das sollte man nochmal versuchen, in die Köpfe der Anlagenbetreiber hineinzubekommen.
Definitiv. Ich meine, auf der einen Seite habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass dieser LinkedIn-Beitrag da mit mehreren hunderttausend Views eingeschlagen hat wie eine Bombe. Auf der anderen Seite ist natürlich schon auch erschreckend, dass das immer noch nicht auf breiter Front bekannt ist, dass man das Hydrauliköl jetzt im Speziellen durch relativ einfache Maßnahmen eigentlich pflegen kann. Natürlich, wenn ein Öl kaputt ist, wenn die Additive nichts mehr sind und die Grundölstabilität einfach defekt ist, dann ist es leider so, dann muss man es wechseln. Aber in vielen, vielen Fällen kann man tatsächlich noch was machen. Und das wäre schön, wenn das Bewusstsein einfach wieder so ein bisschen in den Vordergrund tritt. Und wenn man dann vor allem auch mal einen vernünftigen Vergleich anstellt und sagt, wenn ich auf der einen Seite ein Verbrennerverbot will, dann muss ich mich auf der anderen Seite schon auch um die Ölqualität kümmern und dafür Sorge tragen, dass dieses Öl nicht einfach nur stupide nach Wartungsintervall gewechselt wird. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf, verstehe ich nicht.
Sehe ich genauso. Also vielleicht nochmal zusammenfassen, du hattest über 100.000 Impressions bei dem Beitrag, aber die Reaktion jetzt, also Kommentare oder auch gezielte Reaktionen von Interessenten, kam da irgendwas? Ist rein aus Neugier?
Es kamen natürlich so Fragen wie, man kann Hydrauliköl aufarbeiten, Fragezeichen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage dahingehend, ja, Schmutz und Wasser kann man natürlich entfernen, jetzt Hydrauliköl aufarbeiten im Sinne von Nachadditivierung wäre per se auch möglich, aber redet man eigentlich von ab. Es war ein allgemeines Interesse da. Ich glaube eher so, das war der Erschreckens oder so ein bisschen so ein Schreckmoment, so Mist, da kann man was machen, wir machen nichts. Ne? Anfragen sind da jetzt deshalb keine gekommen. Also reich geworden bin ich jetzt durch den Beitrag nicht. Ne? Aber die Reaktionen haben mich schon teilweise überrascht und auch gefreut.
Super. Ja, cool, interessant. Dann sag ich mal, spannendes Thema und ich denke, wir sind eigentlich schon mit dem Thema soweit durch, oder? Hast du da noch was, willst du noch was ergänzen?
Wie gesagt, ich möchte nur unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufzufordern, wenn sie sich mit Hydraulik beschäftigen, wenn sie mit Hydrauliköl zu tun haben, dann schauen sie doch bitte mal auf die Ölqualität. Nicht der Ölwechsel ist das, was es bringt, sondern vielleicht die Ölpflege an der Stelle. Aber sonst habe ich nichts hinzuzufügen, Andreas.
Sehr gut. Ja, dann sind wir heute relativ schnell durch und jetzt du hast jetzt Urlaub und wir machen dann weiter im September mit einem spannenden Podcast aus Italien, teilweise auf Englisch, also jeder, der sich drauf, ihr könnt gespannt sein, was euch da erwartet und damit, ja, würde ich das letzte Wort an dich übergeben, lieber Lars.
Dankeschön, Andreas. Wie immer, vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr fleißig unsere Folgen abonniert und auch teilt. Bleibt dabei, es gibt immer wieder spannende Themen. Ich sage Dankeschön, Andreas, und in die Runde besten Dank und schönen Tag noch.
Dankeschön, ciao.
Tschüss.